Liebe Frau Kleber, herzlich willkommen. Danke fürs Kommen ins Studio.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Dass wir über Ihr Buch sprechen. Ein Buch über Authentizität. Ich glaube, das war die Idee vom Verlag. Was bedeutet denn für Sie authentisch sein? Woran merkt Mann, Frau, dass man authentisch ist, dass man selbst ist? Wie würden Sie das beschreiben?
Ich denke, in dem Moment, wo man mit sich selbst in einem Einklang ist, also wo man spürt, das bin zutiefst ich, da kommt eine Wahrheit, da kommt aber auch eine Verbindung vor allem mit anderen zustande. Da ist man eben nicht mehr eine abgeschottete Insel, sondern man erlebt ein Miteinander. Authentizität hat viel damit zu tun, dass wir uns als Teil eines großen Ganzen begreifen und in dem können wir authentisch sein, zu unseren Gefühlen stehen, zu dem, was wir wirklich in einem Moment empfinden. Ich meine, wie oft sagen wir was ganz anderes, einfach nur, weil wir so erzogen werden, weil wir als Kinder schon früh lernen, unsere Gefühle zu negieren oder sie, wie soll man das sagen, sich sogar abzutrainieren. Und ich glaube, in diesem Moment wird man unauthentisch. Und als ich diese Vorlage vom Verlag bekommen habe, habe ich gesagt, gut, dann muss ich jetzt erstmal an alle Stationen in meinem Leben gehen, an denen ich mich selbst verlassen habe. Darum heißt es dann auch Reise zurück zu mir, weil wir alle authentisch geboren werden. Wenn man an ein Kind denkt, das denkt nicht darüber nach, ob es mit seinem Schreien, warum auch immer jetzt, jemanden erschreckt, sondern es lässt das unmittelbare Gefühl raus. Und ich denke, dieser Umgang mit Gefühl, aber auch der Umgang mit Themen wie Verletzlichkeit, der eigenen Schwäche, die wir alle empfinden, die ja für mich eine Stärke ist, aber bei uns wird es in der Gesellschaft immer so negiert auch, wie der Tod, das Leben, die Geburt, alles, was so zusammenhängt, oft nicht im Leben stattfindet. Das sind die Momente, wo wir unauthentisch werden.
Rückblickend betrachtet, gab es Reaktionen, wo Sie gemerkt haben, dass auch andere Sie nicht als authentisch empfinden? Oder umgekehrt gefragt, werden Sie jetzt vielleicht darauf angesprochen, dass Sie sich verändert haben?
Ja, ich fand einen sehr schönen Satz damals von meinem Verleger, der gesagt hat, man ist am Ende eines Buches nicht dieselbe Person, die man davor war. Ich habe oft an Reaktionen von anderen gemerkt, ich komme nicht an mit dem, was ich sagen wollte. Ich wurde immer als, ja du bist ja eh immer so cool und hart und tough. Und eine Zeit lang fand ich das ja auch toll in diesem Sinne, wie man als Teenager das irgendwie will, weil man mit seinen Gefühlen noch nicht klarkommt. Aber es war null authentisch, weil ich eigentlich ein sehr verletzlicher Mensch bin. Auch ein sehr weicher und emotionaler und empathischer. Und das habe ich aber immer wieder heruntergefahren und geglaubt, andere wollen etwas anderes von mir. Und da habe ich teilweise absurdeste Reaktionen bekommen. Und ja, jetzt zum Beispiel kann ich mich wesentlich besser mit Menschen verbinden. Also ich habe das Gefühl, ich bin wesentlich besser im Zuhören geworden, im Aufpassen, was sagt mir ein anderer wirklich? Wie oft habe ich eigentlich nur meine Wahrheit wiedergegeben und gar nicht wirklich zugehört? Das ist ein bisschen wie die Geschichte von Momo von Michael Ende, finde ich. Da geht es darum, dass Momo so gut zuhören kann. Das ist ihre Superkraft.
Das haben wir tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen verlernt oder da hilft uns unsere Art zu leben, auch in dem ganzen Social-Media-Bereich vielleicht wenig. Das führt mich zur nächsten Frage, weil vom authentisch Sein sprechen viele und jeder will es sein, gefühlt und zugleich fällt es uns so schwer. Warum eigentlich?
Weil wir es nicht gelehrt bekommen und weil wir auch die Chance gar nicht dafür bekommen. Ich glaube, das ist in dem, was wir historisch erlebt haben als Menschen, einfach nicht verankert gewesen. Wir haben ja auch jahrelang, sage ich mal, waren wir mit Dingen bedroht, mit Kriegen, mit Überleben, mit Angst, mit wie schaffe ich es, mit vielen Kindern ein Leben zu führen. Ich meine, wir haben heute viel mehr Wahl, viel mehr Freiheit. Darum haben wir auch die Freiheit, uns überhaupt darüber Gedanken machen zu dürfen. Und diese Freiheit muss man antreten in vollem Bewusstsein. Und ich finde es aber sehr spannend, weil ich mir denke, die Authentizität ist deswegen gerade ein Riesenthema, weil auch so viel Unauthentisches auf der Welt passiert. Mir geht es manchmal so, wenn ich auch Politikern zuhöre, denke ich mir, sprich doch als Mensch, nicht als Politiker, nicht weil du etwas gelernt hast, was du irgendwo von einem Pressemenschen vorgeschrieben bekommen hast. Manchmal wäre der Weg der Emotion der bessere als der des abgehackten Staccato.
Sie haben es schon anklingen lassen, Reise zurück zu mir beinhaltet ja, dass es ein zurückgibt und dass da schon etwas da war, dass Sie selbst waren und dass Sie irgendwie verloren haben. Wie sehen Sie denn das? Entwickeln wir uns im Laufe des Lebens immer mehr zu dem hin, wer wir eigentlich sind? Oder gilt es wirklich mehr, das zurückzuholen, was man war oder immer schon ist und verloren hat?
wie es immer so schön ist, es ist beides wahr, denke ich mir. Das Leben ist immer eine Dualität. Es gibt immer Licht und Schatten. Es gibt immer beide Seiten. Und das anzuerkennen und darin seinen Weg zu suchen, ist, glaube ich, die Reise in der Akzeptanz, im Austausch, im Respekt vor anderen, im Miteinander. Das ist der ideale Weg, denke ich, wo man als älter werdender Mensch hoffentlich weiser wird. Aber die Reise zurück heißt auch, dass man sich überlegt, was hat man als Kind empfunden? Ich glaube, Kinder empfinden, kommen als sehr perfekte Wesen zur Welt. Das hat man aber jahrelang nicht so gesehen. Kinder wurden jahrelang ja eigentlich anders, gerade in der Pädagogik behandelt. Man muss Kinder erst zu Menschen machen, was ein schrecklicher Gedanke ist für mich. Diese schwarze Pädagogik-Gedanke, der noch sehr verankert ist oft. Heute glaube ich, wenn man auf Augenhöhe meint, heißt es ja nicht, dass man einem Kind alles erlaubt, sondern es heißt nur, dass man seine Bedürfnisse ernst nimmt. Und ich glaube aber, in dieser Aberkennung der Bedürfnisse eines Kindes hat man oft schon früh Verletzungen erfahren und hat Dinge nicht gesehen. Meine Tochter zum Beispiel, als sie einen kleinen Bruder bekommen hat und erstmal auch mit Wut und Zorn reagiert hat, hat man einfach früher, hätte man das weggewischt. Heute sage ich, klar, für dich hat sich gerade deine Welt verändert. Das darf ich anerkennen heute. Ich darf es sehen. Ich darf diesem Menschen zuhören. Ich habe die Chance, ihn dabei zu begleiten, wie er damit umgeht. Das ist natürlich schön, dass wir das heute dürfen und diese Zeit haben. Ich sehe das als ein großes Geschenk unserer Zeit an.
Wenn Sie zurückschauen, um es jetzt noch ein bisschen persönlicher werden zu lassen, was waren denn so die Faktoren, die wesentlich dazu beigetragen haben, dass Sie so eine Fassaden-Lilian aufgebaut haben, wenn ich so sagen kann?
Ich glaube, ich habe früh gelernt, dass ich irgendwie, oder ich hatte das Gefühl, ich bin eine Art Störfaktor mit meinem Kindlichen, das ich habe. Vielleicht auch, weil meine Eltern natürlich andere Probleme manchmal hatten. Das kennt man ja auch. Es ist, glaube ich, nicht leicht. Irgendjemand hat das mal sehr schön als Mobile beschrieben, dass sich erst wieder auspendeln muss, wenn ein Kind zur Welt kommt. Ich habe es in dem Verhältnis mit meinem Vater dann ja auch erst später als die Verletzung sehen können. Das nimmt man ja als Kind über Emotionen wahr oder über Nicht-Emotionen. Und das habe ich erst später verstehen können. Aber diese Ablehnung von ihm, die ich teilweise erfahren habe, dieses mich nicht geliebt fühlen, der Störfaktor sein, wenn es darum geht, ja, die Liebe meines Vaters haben zu wollen, die er nicht geben konnte. Das spürst du nur und mit 30 verstehst du es dann, wenn du in einer Therapie gesessen bist. Und das war schmerzhaft, aber es war auch der Weg des Vergebens und des Miteinanders. Ich war auch sehr isoliert, ja, ich hatte keine Geschwister, ich hatte irgendwie keine Cousins, Cousinen, nichts. Wir waren lauter Einzelkinder, ich war oft sehr, sehr allein. Und das hat mich nicht zu einem Menschen gemacht, der teilweise mit anderen Menschen umgehen konnte. Also es hat mich dann mehr noch in eine Isolation getrieben.
Sie schreiben ja recht viel auch über dieses Einsamkeitsgefühl in Ihrem Buch und darüber, dass Sie ja eigentlich ein eher schüchterner Mensch sind. Mhm. Ich finde den Unterschied dann so krass zu dem Weg, den Sie dann gewählt haben als Schauspielerin, als Tänzerin, als Sängerin. Ich bin ganz anders mit meiner Schüchternheit umgegangen. Ich habe sie eher genährt. Deswegen finde ich es vielleicht doppelt spannend, dass Sie das so ganz anders gemacht haben. Wie kam es dazu?
Ja, ich wundere mich selber bis heute, ehrlich gesagt, weil ich diese Schüchternheit immer noch habe. Ich habe nur gelernt, damit umzugehen und manchmal habe ich mich selber einfach gezwungen, würde ich sagen. Ich habe mich in die Gegenrichtung fast selbst gepusht, gebracht, getan. Ich wollte da irgendwie fast zwanghaft ausbrechen. Ich glaube, darum ist dieser Beruf passiert und ich habe gemerkt, dass ich es auch liebe, das zu tun. Ich habe es geliebt zu tanzen, ich habe es dann geliebt, wirklich zu spielen, diese Gefühle voll ausleben zu dürfen, die ich immer unterdrückt habe. Das war für mich der Weg zum Schauspielen. Und das bin ich auch auf Umwegen gegangen. Ich war mir überhaupt nicht klar, was ich werden soll. Tanzen war für mich wie ein Befreiungsschlag. Da stand ich da mit meinem eigentlich schüchternen Körper, der weiß Gott nicht sehr tanzbegabt war. Ich war wirklich, ich schreibe es im Buch auch, ich glaube, ich war fürchterlich unbegabt. Ich war groß, ich war überhaupt nicht zu mir gestanden. Ich habe mich selbst weder als begabt, noch als schön, noch als klug, noch als irgendetwas empfunden. Wie alle schüchternen Menschen, glaube ich. Und man versucht, entweder man vergräbt sich weiter da hinein, das habe ich auch getan. Und auch heute, wenn ich irgendwie mit einem Misserfolg konfrontiert werde oder eine Negativkritik bekomme, kann ich wahnsinnig schlecht damit umgehen. Nach wie vor, ich würde lügen, wenn es anders wäre. Deswegen finde ich authentisch wichtig, dass man sagt, ich bin so. Und dann geht der Weg auch weiter. Also für mich ging er das. Dann kann man damit umgehen und sich selbst auch verzeihen, weil meistens hasst man sich ja noch dafür, dass man schüchtern ist.
Würden Sie trotzdem sagen, das Schüchterne ist das Anerzogenere oder das, was sich dann aus der Situation gebildet hat und das man dann ja auch mitnimmt und dann ist man eben auch so. Und das eher wildere oder expressionistischere ist so das Eigentliche, oder ist einfach beides da?
Ich glaube, es ist wirklich beides da. Aber ich glaube, das ist wie alles eine Mischung von Epigenetik, Prägung. Ich denke aber, es ist auch eine Charakterveranlagung. Und ich mag eigentlich, dass ich schüchtern bin heute. Ich finde es komisch, wenn man ständig vor anderen Menschen steht. Und es ist aber auch oft noch an den schlechten Tagen für mich, dass ich denke, ach, jetzt schauen Sie mich alle an. Und jetzt muss ich funktionieren, die Kamera läuft. So, das ist geblieben, nur ich erkenne es an, ich umarme es und denke mir, das bin auch ich. Es ist okay, kleine Billy, ist in Ordnung, dass du das bist.
Stimme und Persönlichkeit hängt ja auch sehr eng miteinander zusammen. Und das ist etwas, glaube ich, womit sich nicht nur professionelle Sprecher, Sprecherinnen, Schauspielerinnen, Sängerinnen beschäftigen und beschäftigen sollten, mit der eigenen Stimme und die eigene Stimme zu finden. Haben Sie da einen Tipp für uns?
Ich habe selber sehr lange mit meiner Stimme gehadert. Also wie jeder Mensch, das erste Mal, wenn man sich auf einem Anruf beantwortet, aus der Generation komme ich noch, gehört hat, war schrecklich. Aber später auch als Schauspielerin. Ich kann nur den Mut geben, sich immer wieder zuzuhören selbst. Also ich habe eigentlich nichts Ärgeres erfahren als meine Gesangsausbildung, weil ich gemerkt habe, mit jedem Mal, wo ich mich untergrabe, ich merke es auch heute, wo ich nicht zu meiner Stimme stehe, das hörst du in der Stimme, wie nichts anderes. Ich habe auch meiner Stimme keine Weichheit gestattet, darum kam ich auch als Sängerin nicht weiter zum Beispiel. Als Sprecherin habe ich dann gelernt, diese weichen, sanften Töne in einer Stimme zuzulassen und wirklich aus dem Bauch heraus. Und zu merken, dass die Stimme nicht irgendwo da oben im Mund sitzt, sondern sie ist die schöne Verbindung. Man sagt ja heute auch das Bauchgehirn und das andere. Die Stimme ist wie eine Verbindung dieser beiden Pole. Sie kommt aus dem Bauch, sie geht durch unseren ganzen Körper. Eigentlich schwingt der ganze Körper, wenn wir richtig sprechen. Gerade deswegen hat Singen etwas so Befreiendes, weil man diesen Körper in eine Schwingung bringt. Und um diese Schwingung geht es, ich glaube, der mal zuzuhören und zu spüren.
Die Verbundenheit des Körpers, dabei wollen wir noch kurz bleiben. Was hilft Ihnen dabei? Ich vermute jetzt einmal, dass es Ihnen auch nicht immer gelingt, so ganz verbunden zu sein mit sich und mit den anderen, auch jetzt noch nicht.
Deswegen heißt es Reise. Als wenn man das. Nein, es ist jeden Tag eine neue Herausforderung für alle.
Was hilft in Verbundenheit mit mir selbst zu kommen? Was hilft Ihnen?
Tatsächlich, also jetzt sich nicht am Außen orientieren, aber sich mit dem Außen verbinden. Das ist für mich der große Unterschied. Das eine ist das Abgekapselte nach außen blicken und alle glauben, alle anderen machen es besser. Das andere ist zu sehen, was passiert wirklich gerade. Wo kann ich helfen? Wo kann ich mich verbinden mit anderen Menschen? Aber es ist auch die Besinnung mal. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte, die stammt eigentlich von einem buddhistischen Mönch, der gesagt hat, im Bett liegen, mal den eigenen Atem spüren morgens, wenn man aufwacht. Und auch die Augen schließen und eine Minute über den Tod nachdenken. Was ich eine total spannende Geschichte fand, weil ich gemerkt habe, dass Tod bei mir immer nur Angst ausgelöst hat. Sich mit dieser, vielleicht eben dieser Angst zu stellen, dass wir alle sterblich sind und dadurch jede Sekunde so wertvoll ist. Oder wie es auch Oprah Winfrey gesagt hat, ich wache auf und ich habe nochmal eine Chance. Das sind so schöne Sachen. Also das hilft mir zum Beispiel. Aber auch wirklich sich hinzusetzen und zu meditieren. Ich war bestimmt der letzte Mensch, der irgendein Talent zur Meditation gehabt hat, weil ich viel zu gerne laufe und schnell war. Ich habe dadurch langsamer sprechen gelernt, aber auch meine Gedanken, ihre Langsamkeit zu gönnen.
Es gab sicher sehr viele Reaktionen auf Ihr Buch bisher. Gibt es etwas, wo Sie erstaunt waren darüber oder wo Sie merken, aha, damit habe ich den meisten Leserinnen oder Lesern geholfen?
Also etwas, was wunderschön war, das ist eine Geschichte von einer Freundin von mir, die über Jahre eine Freundin plötzlich wurde, Christiana, deren Schwiegermutter im Sterben lag, und sie hat mein Buch ihr vorgelesen, weil sie gesagt hat, dein Buch hat so viel mit Loslassen zu tun. Ich habe das zum Beispiel gar nicht so empfunden, aber da ist ein anderer Mensch, mir ging es irgendwie um Verzeihen und um Morgen, und sie hat aber gesagt, du hast ganz viel auch losgelassen an deiner Angst, die hast du ja hergegeben, und das wollte ich ihr mitgeben, weil sie loslassen musste. Das war etwas wahnsinnig Persönliches und Schönes für mich. Aber die Reaktionen von unglaublich vielen Frauen und Männern, die geschrieben haben, Frau Klebo, ich habe mich da in Ihren Worten wiedergefunden, Sie haben da auch meine Angst formuliert. Vieles kam auf die Reaktion auf dieses Kapitel als Mutter. Das kam gerade natürlich von Frauen, die gesagt haben, ja, ich war auch komplett überfordert mit dem Spagat, den wir Frauen machen müssen zwischen Beruf und Kinder und dabei irgendwie sich selbst bleiben und einfach der Überforderung, aber auch der Wut, dass es eben noch nicht in einer Gleichberechtigung funktioniert, Mutter zu sein heute, Frau zu sein heute, dafür muss man gar nicht Mutter sein. Aber darin kamen viele Reaktionen, auch positive von Männern. Und was ich sehr schön fand, war auch das Thema der ich glaube, gerade Frauen aus derselben Generation oder Männer aus derselben Generation, die diese, die eine ähnliche Geschichte erlebt haben mit ihren Eltern oder dieses Abgelehnte, dieses Verletzlichkeit, das war oft ein großes Thema. Dafür bin ich sehr dankbar, dass da viele geschrieben haben.
Frau Sahn, haben Sie erwähnt, jetzt wird diese Sendung in unserem Frauenmonat zu Gehör gebracht.
Das ist immerhin schon ein ganzer Monat und nicht nur ein Tag.
Was bedeutet denn Frau Sein für Sie oder was möchten Sie gerne mit den anderen Frauen teilen? Wozu möchten Sie ermutigen?
Vor allem dazu, sich zu verbinden und wirklich auch die Heilung unserer Gesellschaft, finde ich, die im Moment immer noch sehr auf einer Spaltung zwischen Männern und Frauen leider basiert, ist das Miteinander, das Anerkennen der Stärke des anderen. Es ist nicht das ständige Polarisieren und Auseinanderdividieren. Es ist aber vor allem, denke ich, als Frau wirklich ist unsere Aufgabe heute, und das ist das Tolle an unserer Zeit, dass wir so genau sehen können, wo wir geschichtlich nicht stattgefunden haben, wo unsere Geschichten nie erzählt wurden. Also es ist ja egal, ein Buch über Malerei, ein Buch über Literatur, es ist egal, es gibt immer noch viel mehr Männer. Wir müssen unsere Geschichte schreiben und wir dürfen sie heute schreiben. Und es gibt einfach so viel großartige Autorinnen und Frauen und Menschen, die mich inspirieren, allen voran bestimmt Jane Goodall, die immer diesen sanften Kampf geführt hat. Die hat wirklich großartige Wahrheiten gesagt, ist aber diese kleine, zarte Frau, die sich die Schuhe auszieht, sich auf einen Stuhl stellt und authentisch ihre Wahrheit spricht mit viel Humor. Uns Frauen hat man immer den Humor abgesprochen, davon haben wir wirklich mehr als genug. Ich finde, Frauen sind wunderbare, starke, großartige Geschöpfe. Wir erkennen unsere Stärke auch an, die in dieser Verletzlichkeit, in dieser Care-Arbeit, die wir ja immer schon geleistet haben in der Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass wir die anerkennen, die ganzen Krankenpfleger, Altenpfleger, Krankenschwestern, Kindergärtner, Schullehrerinnen, gerade im Grundschulbereich, wahrscheinlich immer noch zu 90% Frauen, aber auch diese Arbeit, die wir innerhalb der Familien leisten, das immer zusammenzuhalten, das ist immer traditionell unsere Arbeit gewesen und die hat wenig Anerkennung gefunden. Da wünsche ich mir, dass wir dafür kämpfen und dass es einen Gesellschaftswandel gibt, weil ohne die gäbe es die andere Freiheit nicht.
Es gibt zwei Frauen, die Ihnen besonders Vorbild sind. Die eine haben Sie schon erwähnt, Jane Goodall. Vielleicht können Sie über diese beiden einfach noch mal ganz kurz erzählen, was Sie beeindruckt und was Sie gelernt haben von den beiden.
Also bei den beiden habe ich vor allem gelernt, dass es eine Aktivistin zu sein, dass man dadurch auch, dass man Humor haben darf und zutiefst weiblich sein darf. Das sind nämlich alle beide. Jane Goodall hat mich, glaube ich, fasziniert, vor allem damals mit ihren Worten, als sie gesagt hat, ich habe so viel bekommen, dadurch, dass ich quasi diese junge Frau war, die ihren Traum leben durfte. Sie ist ja als junge Frau nach Afrika gegangen in einer Zeit, mit ihrer Mutter nämlich noch, wo man sich das nicht vorstellen konnte, hat dann, weil Louise Leakey daran geglaubt hat, dass Frauen einen anderen Blick auf die Primaten haben, an diese drei Frauen geglaubt. Und Jane Goodall hat eigentlich eine wahnsinnige wissenschaftliche Errungenschaft gemacht, einfach weil sie einen Traum hatte, obwohl sie ein einfaches Mädchen war. Das ist das Inspirierende. Und sie hat dann aber auch gesagt, ich hatte diese Chance, ich will der Welt dafür das zurückgeben. Dann hat sie die Jane Goodall-Institute gegründet und ist für mich wirklich so etwas wie eine Weltpräsidentin in dem, für das sie steht. Also wenn ich mir eine wünschen würde, dann wäre es sie. Die steht für so viel Weisheit, Herzenswärme, Liebe, Kraft, Mut. Und dasselbe tut Betty Williams oder tat Betty Williams, die leider ja an Corona verstorben ist. Aber sie hat mich einmal unglaublich in einem Moment gehabt. Das war hier auf dem Green World Forum. Da stand sie ganz morgens, alle waren müde und sie sah an das Pult, diese elegante, schöne Dame, die sie ist, und sagte so, get up, also steht auf. Jetzt dreht euch mal rüber zu dem Nachbarn neben euch. Umarmt euch. Arme sind zum Umarmen und nicht zum Kämpfen. Sie hatte auch diesen Witz, diesen Humor. Und was hat sie gemacht? Auch sie war eine einfache Frau, die 1977 gegen die IAA gekämpft hat, nachdem sie gesehen hat, wie Kinder durch einen Unfall bei einem IAA-Anschlag getötet wurden. Und daraufhin hat sie eine Petition verfasst und hat dafür den Friedensnobelpreis später bekommen. Und ich denke mir, diese zwei Frauen können uns eins lehren, dass wir, wenn wir fest genug an etwas glauben, alles erreichen können und einen Unterschied machen, jeder in seinem Bereich.
Genau, dazu ermutigen Sie Ihre Leserinnen und Leser, Verantwortung für unsere Welt zu übernehmen und auch nicht vor dem Wunsch zurückzuschrecken, diese Welt verändern zu wollen. Die meisten von uns werden vermutlich nicht gefragt werden, ob Sie Ehrenbotschafterin für das Jane Goodall-Institut werden möchten.
Ich auch nicht, ich habe mich gemeldet.
Aber trotzdem, der Auftrag geht an jeden und jede von uns. Und auch Sie sind ja nicht 24 Stunden Ehrenbotschafterin, sondern einfach auch Mutter und Bürgerin in einer Stadt, in einer Gesellschaft. Worin sehen Sie denn diesen Auftrag so im Alltag?
Ich denke, das, was wir wirklich begreifen müssen, ist, dass alles, was wir konsumieren, was wir kaufen, was wir tun, unsere Verantwortung ist. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich kann mich entscheiden als Konsument, kaufe ich ein Mehrwegglas oder nicht. Aber es ist, wenn das mehrere Menschen tun oder wenn nur ich das auf ein Jahr lang aufrechne, wie viel Plastik erspare ich der Umwelt? Wie viel Ressourcen spare ich ein, indem etwas nicht wiederhergestellt werden muss, verbrannt werden muss und so weiter und so fort? Es ist jetzt ein kleines Beispiel, aber es hat auch damit zu tun, dass wir als Bürger, und das haben mir sehr gut immer wieder junge Aktivisten wie von Fridays for Future gesagt, die gesagt haben, du hast als Bürger das Recht, an jeden hinzuschreiben. Steht auf, ihr seid in eurer Generation da, ihr macht es nicht, schreibt hin, wenn etwas nicht stimmt. Wenn du dich über etwas ärgerst, schreib es. Und das stimmt eigentlich. Das ist ja genau das, was so großartig an einer Demokratie ist. Aber es ist auch der Umgang, wie gehen wir mit unseren Kindern um? Was lehren wir unsere Kinder? Sind wir wirklich Vorbilder? Was für mich heißt, ich kann meinem Kind sehr wohl sagen, bitte lass den Wasserhahn nicht aufgedreht. Mag eine Kleinigkeit sein, aber ist, wenn man überlegt, was für eine wertvolle Ressource Wasser weltweit ist, die gerade die Verantwortung derer, die die Entscheidung treffen können. Wir hier können uns entscheiden, andere können es nicht. Und da, finde ich, ist die Verantwortung, die wir im Alltag haben, das eine. Und natürlich auch das politisch umzusetzen und das einzufordern von der Politik, das andere. Aber man kann sich nicht immer auf die Politik hinausreden. Das meine ich mit Selbstermächtigung. Ich finde, es gibt einem ein gutes Gefühl, in möglichst vielen Bereichen das Gefühl zu haben, ich kann mich selbst ermächtigen, etwas Gutes zu tun. Und das kann ich, indem ich sehr bewusste Entscheidungen treffe und gute Projekte unterstütze und mir vielleicht überlege, okay, bei Großkonzernen einzukaufen, die im Moment maximal daran beteiligt sind, die Welt zu zerstören, und das sind genügende davon, sind die ethisch in Ordnung? Ist das wirklich das, was ich meinen Kindern zu essen geben möchte? Ist das überhaupt Nahrung, was da zu Großteilen im Supermarkt verkauft wird? Ich finde, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Vor allem dann, ich meine das wirklich natürlich an Menschen, die es sich leisten können. Ich sage nicht, dass das jeder kann. Das ist ein heikles Thema. Ja, da wird immer gesagt, das andere ist billiger und das ist das. Ja, aber wenn wir nicht die Wirtschaft dahin zwingen, dass so ein Produkt nicht mehr kommt und Menschen krank macht, wer dann?
Wie geht es Ihnen denn im Moment? Jetzt sind wir von der Pandemie direkt zu Krieg in der Nachbarschaft geschlittert. Kann man da noch ernsthaft an das Gute glauben?
Es ist gerade wirklich sehr schwer. Ich finde aber, wahrscheinlich gerade dann schulden wir es, an das Gute zu glauben und jetzt zu helfen, wo wir helfen können. Eins darf man auf jeden Fall nie tun, denke ich, diese Verantwortung, die wir alle haben, für auch als Europa, für die Ukraine, von sich zu weisen. Ich denke auch, dass wir unglaublich viel tun. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich sehe, was in der Gesellschaft passiert, wie viel Nächstenliebe, Empathie, Hilfe hier entsteht. Und trotzdem wünscht man sich das immer noch, man mehr tun könnte, dass man diese Menschen jetzt gerade aus einer Stadt wie Mariupol oder Kiew einfach rauslassen würde. Und wir sind mit einer Brutalität eines Menschen konfrontiert, der offensichtlich sich jeder Ethik und jeder Moral entsagt hat. Also es ist für mich ein unglaublich schwieriges Thema, weil es einen natürlich manchmal diesen Glauben ans Gute verlieren lässt. Aber das dürfen wir nicht.
Zwei abschließende Fragen habe ich noch. Was haben Sie bisher im Leben gelernt?
Das Leben hat mir gezeigt, dass es wunderschön ist und dass man jeden Moment so sehr in sein Herz lassen muss, weil in dem Moment, wo wir hetzen, machen wir unsere schönsten Erinnerungen kaputt. Und es hat mich große Demut gelehrt vor dem Wunder des Lebens, muss ich wirklich sagen. All die Menschen, die man getroffen hat, die einem zu dem machen, der wir heute sind, all die Zeiten des Friedens, die wir als Kind erleben durften, all diese Geschichte, die wir angetreten haben. Ich habe durch meine Großeltern ja auch noch viel über den Zweiten Weltkrieg gehört und ich denke mir, es führt mich heute zu einer Dankbarkeit, zu dem Leben, das wir haben. Wirklich jeden Tag Dankbarkeit zu üben, ist etwas Wunderschönes. Und das Leben hat mich gelehrt, dass es unfassbar im Wandel ist. Dass das Leben heißt, dass etwas ständig im Wandel ist, das war für mich sehr schmerzhaft zu akzeptieren. Und darin versuche ich immer noch zu wachsen. Ja, das ist einfach, versuche gerade zum Beispiel meine Großmutter auf ihren letzten Weg zu entlassen, die ich sehr geliebt habe, und zu verstehen, dass das auch das Leben ist.
Und wenn Sie es so auf einen Punkt reduzieren müssten, was möchten Sie Ihren Kindern am dringlichsten mitgeben auf Ihren Lebensweg?
Dass sie jeden Tag sehen, wie schön das Leben ist, dass sie die kleinen Dinge sehen können, immer. Dass sie immer ein Lachen finden, dass sie Menschen finden, die sie lieben und dass sie aufpassen auf unsere Erde, dass sie die Geschichte antreten und damit die Erde zu einem schöneren Platz machen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.